Integrative Ernährung, ein Rezept, das wirkt. Einfach und effizient. Im Mittelpunkt der Mensch. Hier im Podcast Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Mit Dr. Claudia Nichterl. Die Zutaten: moderne Ernährungswissenschaft und Psychologie, traditionelle chinesische Medizin und natürlich Claudia. Und Action, hier ist Kost und Regie.
Was, wenn Erfolg nicht bedeutet, lauter zu werden, sondern einfach mehr du selbst? Was, wenn genau das, was du lange als zu sensibel gesehen hast, wenn genau das deine größte Stärke ist? Heute habe ich eine Frau zu Gast, die genau dafür steht. Jenna van Houten. Sie ist Psychologin, Coachin und begleitet vor allem empathische Menschen dabei, ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen, ohne sich zu verbiegen. Ihr Ansatz, Schema Du statt Schema F, erreicht tausende Menschen und zeigt Erfolg und Erfüllung mit Herz und allem drum und dran, das schließt sich nicht aus. Und ich finde, genau das ist auch für uns im Gesundheitsbereich ein Riesenthema. Jenna, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute.
Ach, liebe Claudia, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine große Freude.
Du, wenn man deine Arbeit anschaut, da geht es ja ganz stark um Persönlichkeit statt um Anpassung. Gab es einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, so wie ich gerade funktioniere, passt es einfach nicht mehr?
Ja, ich glaube, die kommen auch immer wieder. Aber für mich ein besonders einschneidender Moment, es ist aber eigentlich gar nicht nur ein Moment gewesen, aber eine Phase war, als ich so etwa 2-3 Jahre im Job war. Ich war mit Summa Cum Laude in Psychologie, mit besten Noten im Abitur, eigentlich mit großen Träumen in die Berufswelt gestartet und dachte, mir steht die Welt offen, jetzt kann's kommen, so ungefähr. Und 2,5 Jahre später saß ich im Großraumbüro, habe auf meinen Monitor gestarrt, auf die Uhr geguckt und gedacht, wie lange dauert die Zeit noch? Also hier sehe ich mich eigentlich nicht bis zur Rente. So, wo bin ich hier eigentlich falsch abgebogen? Und ich erlebe immer wieder Menschen, die genau dieses Gefühl auch kennen. Und wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie, so wie Arbeiten und Leben im Moment für mich läuft, so stelle ich mir das eigentlich nicht vor. Ich brauche irgendwie eine Perspektive, ich brauche eine andere Perspektive. Ich hatte immer dieses Gefühl, da muss doch irgendwie noch mehr sein, mehr Leben einerseits, aber auch da steckt doch eigentlich noch mehr in mir. Habe aber überhaupt keine Perspektive gesehen, wo ich das in meinem Job eigentlich wirklich einbringen könnte oder welche andere Perspektive es da geben könnte. Ich habe immer noch so einen Kollegen im Ohr, der dann gesagt hat, naja, Jenna, woanders ist das Gras auch nicht grüner. Und ich dachte mir, ja toll, also das ist also Arbeit. Bin ich irgendwie nur naiv? Muss ich mich mehr anstrengen? Brauche ich mehr Ellenbogen, um mich besser durchsetzen zu können, sichtbarer zu sein? Und dann werde ich schon irgendwann ankommen. Aber nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, naja, ich komme zwar karrieremäßig voran, auch schneller, als ich gedacht hätte, trotz Quereinstieg, Teilzeit, Elternzeit und was sonst noch so als Frau in der IT vielleicht zu bedenken geben könnte. Aber innerlich hatte ich halt nicht das Gefühl, wirklich angekommen zu sein. Und so ist meine Reise im Prinzip gestartet.
Das mit dem inneren Konflikt finde ich spannend. Da ist ja so einerseits dieses funktionieren müssen. Also ich glaube, da kriegen wir ja auch viele Prägungen mit und wahrscheinlich auch noch geschlechtsspezifisch sind die dann noch ein bisschen stärker. Und also dieser Konflikt funktionieren müssen und ich will ich selbst sein. Wie würdest du das beschreiben oder gibt es da auch Zeichen, wo man irgendwie merkt, hey, da zerreißt es einem innerlich?
Boah, ja, so viele. Ich glaube, unser Körper ist da wahrscheinlich das, was es uns am schnellsten zeigt oder bei manchen auch die Emotionen gegenüber unserer eigenen Familie oder dem eigenen Partner oder so, wenn wir merken, wir sind innerlich eigentlich nicht mehr im Gleichgewicht. Ne? Man kommt abends von der Arbeit nach Hause und blufft erstmal die Kinder oder den Partner an, weil man irgendwo so aufgeladen ist vom Tag und eben nicht erfüllt. Nicht dieses, ich bin müde, aber erfüllt von der Arbeit oder von dem Tag, sondern eigentlich bin ich leer, ich bin ausgebrannt und nicht ausgebrannt im Sinne von einem Burnout am Anfang, aber so diese Freude, dieser Flow fehlt, diese Leichtigkeit im Alltag fehlt, die Arbeit eben aber auch bringen kann und die unser Alltag auch bringen kann. Und ich habe mal mit einem Mediziner mich darüber unterhalten, der sich des Leiter der Uniklinik in Freiburg im Bereich Arbeitspsychosomatik, das heißt, wann Arbeit krank macht. Und ihn habe ich gefragt, naja, wann muss man denn anfangen, was zu verändern? Und er meint, und das hat mich wirklich fast eigentlich schockiert, zu hören, wie klar er da war, gemeint, naja, nach 3 bis 6 Monaten, wo du dich morgens nicht mehr auf die Arbeit freust, spricht der Mediziner davon, dass sich etwas anfängt zu chronifizieren. Das heißt, dann fangen wir an, innerlich unsere Prozesse zu verändern. Naja, es ist ja nicht so schlimm, das gehört halt dazu. Vielleicht kann ich auch gar nicht mehr, so Selbstzweifel. Wir fangen uns an diese Stimmung, an den Stress, an den Druck zu gewöhnen. Und häufig fängt dann auch an, dass unser Körper uns eben zeigt, wir schlafen nicht mehr so gut, Rückenschmerzen, Migräne vielleicht, zeigt sich bei jedem auch unterschiedlich. Und mir ist total wichtig, nein, das ist nicht normal. Also nicht normal im Sinne von, das muss so sein, sondern es ist vielleicht normal innerhalb unserer Gesellschaft, weil wir tatsächlich halt 2 Drittel von Menschen haben, die sind unzufrieden in ihrem Job. Wir haben riesige Burnout-Raten, Krankenstände. Also dieser psychosomatische Aspekt ist wirklich nicht zu unterschätzen, wenn wir uns zu sehr in diesem Anpassungsdruck sind und sagen, naja, ich muss halt die Regeln hier verstehen, ich muss halt irgendwie gucken, dass ich alles unter einen Hut kriege. Und gerade jetzt bin ich als Mama, als Frau auch nochmal, ne, dann haben wir nochmal andere Themen vielleicht nochmal stärker sozialisiert mitbekommen, allem recht werden zu wollen. Und ich merke aber auch immer mehr Männer, denen es eben ganz genauso geht, wie wir versuchen, unseren Kindern alles recht zu machen, unserem Partner, unseren Freunden, uns selbst und in der Arbeit dann auch noch. Und gerade empathische Menschen, deswegen ich auch so viel mit empathischen Menschen arbeite, haben natürlich super feine Fühler dafür, was brauchen die anderen eigentlich, und sind richtig gut darin, zu gucken, dass es allen anderen gut geht und neigen dadurch umso mehr dazu, sich selber dabei aber zu vergessen, und da zu stärken, zu sagen, wie kann ich eigentlich bei mir sein, wie kann ich selbst sein und nicht zu sehr über meine Grenzen zu gehen, um mich zu sehr auszubrennen, einerseits, und aber auch nicht mich zu sehr zu verbiegen und mein eigenes Profil und das, was mich eigentlich ausmacht, dabei zu verlieren, weil ich mich eigentlich in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen eigentlich vor allem bei allen anderen bin. Und wenn man sich darin wiedererkennt, ja, dann lohnt sich Schema Du statt Schema F als Reise auf jeden Fall.
Wow, also da war jetzt ganz viel drinnen. Ich versuche es ein bisschen auseinander zu sortieren, weil allein das, was du von diesem psychosomatischen Arzt erzählt hast, dass diese schnelle Chronifizierung stattfindet, das ist ja auch das, was wir dann bei uns in den Ernährungspraxen sehen oder in den Gesundheitspraxen, dass Menschen krank sind. Ja, teilweise durch Fehlernährung, teilweise durch zu wenig Sport, aber wir sehen natürlich auch diesen großen Anteil, den Job, Unzufriedenheit oder einfach irgendwie am falschen Platz im Leben zu sein und allem gerecht zu werden. Ich möchte aber heute ganz besonders auf die Menschen in Gesundheitsberufen eingehen. Du hast jetzt schon dieses wunderbare Wort Empathie gesagt. Also wir erleben ja immer wieder, dass manche in einem zweiten oder dritten Berufsweg, so ab 40, sagen, mir reicht's im Konzern, mir reicht's in diesem 9-to-5-Job, ich möchte noch ja meine Leidenschaft leben, ich möchte mehr Erfüllung, ich will einen Beruf mit Sinn. Und dann gehen sie halt in einen Gesundheitsberuf, in so einen helfenden Beruf. Und da erlebe ich aber dann ganz häufig, dass sie sehr viel wissen, sehr viel können. Sie investieren in Ausbildungen, sie investieren in Zertifikate und sie sind super empathisch, ja, weil sie spüren ja, was die anderen brauchen. Aber es ist immer so dieses Manko und in den meisten Ausbildungen wird es auch nicht so gelernt. Ihnen fehlt, dass sie klar kommunizieren können. Sie haben eine Wahnsinnsangst vor Sichtbarkeit und Bewertung. Ja, und das Thema Geld verdienen, das ist auch ein Trauerspiel. Ich würde jetzt einmal sagen, ist Empathie dann auch sowas wie fast ein Erfolgsverhinderer oder auch wieder ein, dass du auch wieder ins Burnout hineinrennst?
Kost und Regie. So stärkst du dein Mindset.
Oh, du sprichst mir aus dem Herzen. Es ist, ja, ich beobachte das so. Und mega spannende Frage zu sagen, verhindert Empathie Erfolg? Ich glaube, also jede Eigenschaft hat drei Seiten. Sie hat einerseits eine Stärke, sie hat eine Schwäche und sie hat ein Bedürfnis. Und wenn wir Empathie von der Seite anschauen, dann ist die Stärke der Empathiefähigkeit, dass ich mich gut in andere hineinversetzen kann, dass ich den Blick für andere habe, dass ich fühle, was andere fühlen. Und dadurch sind wir natürlich in Gesundheitsberufen perfekt aufgehoben, weil wir mit sehr oder als sehr empathische Menschen im Helfen aufgehen. Das heißt, gleichzeitig habe ich ja auch dieses Bedürfnis, diese Stärke einzubringen. Und ich nenne das eine Zone of Genius. Das sind unsere größten Stärken, diese Stärken, die so tief in unserer Persönlichkeit verankert sind, dass es uns gar keine Kraft kostet, das zu tun im eigentlichen Sinne, weil es uns gleichzeitig noch viel mehr gibt. Und das ist das, womit wir einerseits in den helfenden Berufen als empathische Menschen hervorragend aufgehoben sind. Und dadurch auch richtig, richtig gut sind. Das, was du auch beschreibst, ne? Diese Menschen, die dann eine riesen Expertise haben, weil sie total da drin aufgehen und herausragende Coaches, Therapeuten, Begleiter sind, weil sie genau diese Fähigkeit haben. Das heißt, einerseits dann genau in so einem Beruf zu sein, ist der absolute Erfolgsgarant in der Hinsicht, weil du ja in deiner größten Stärke unterwegs bist. Jetzt hat diese Eigenschaft aber halt auch eine Schwäche. Und Erfolg braucht noch so ein paar andere Aspekte, vor allem wenn wir dann natürlich auch noch mal ja an vielen Stellen. Und die Schwäche der Empathie ist, dass ich den Blick für mich selbst verliere, dass ich natürlich mit meinem Blick viel stärker beim anderen bin und dadurch weniger bei mir selbst häufig. Oder dass gerade noch, wenn so Glaubenssätze und Prägungen mit drauf liegen, dass ich glaube, immer empathisch sein zu müssen, dass ich immer glaube, für den anderen da sein zu müssen. Und in dem Moment, in dem ich für mich selbst sorge, ist das ein Egoismus, anmaßend, überheblich, arrogant, was da alles so an Assoziationen oder Bewertungen drauf liegen kann. Und das zeigt sich dann darin, dass wir als empathische Menschen viel größere Schwierigkeiten haben, Konflikte anzusprechen, klar zu kommunizieren, Grenzen und Bedürfnisse zu kommunizieren, manchmal auch überhaupt die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, weil wir ja mit unseren Gefühlen vor allem beim anderen sind. Das erlebe ich bei ganz vielen Menschen, die auch sehr hilfsbereit sind. Das ist ja wie ein Reflex manchmal, ja zu sagen und ich helfe. Und im Nachhinein merke ich dann, boah, das ging eigentlich ziemlich über meine Grenzen, aber dann ist ja schon vorbei. So, dann habe ich schon ja gesagt, dann habe ich schon geholfen und dann merke ich, meine eigenen Themen fallen aber irgendwie runter, weil ich habe jetzt schon wieder Überstunden gemacht. Und dann kommt dieses schlechte Gewissen und häufig nochmal so ein Selbstzweifelkreislauf hinten dran. So, schaffe ich das nicht und warum habe ich schon wieder nicht geschafft? Und eigentlich ist doch Nein ist nur ein Wort. Ja, das ist überhaupt kein hilfreicher Tipp für einen empathischen Menschen, weil er bringt die ja nicht über die Lippen. Und dazu gehört auch das Thema Geld. Weil empathische Menschen sind Geber. Die wollen geben und das Gegenteil ist ja nehmen. Das heißt, wir haben die Schwäche beim Nehmen. Und das dann innerlich zu verändern, heißt halt, für mich ist es so der Satz, verdienen kommt von dienen. Wer gibt, darf auch nehmen und anzuerkennen, wahrzunehmen, wie sehr sich Menschen oder wie sehr man sich selbst über das Geben definiert. Und dass es dem Geben aber nichts nimmt und meinem eigenen Wert auch nichts nimmt und dass es überhaupt nicht egoistisch ist, auch für mich selbst zu sorgen. Und dann ist für mich der Ansatz, und wobei ich ganz eben mit empathischen Menschen ganz viel darüber spreche und wo ich ganz viel dabei begleite, ist dieses tiefe Selbstbewusstsein aufzubauen, innere Glaubenssätze zu lösen, einen achtsameren Umgang mit sich selbst zu finden, echte Selbstliebe, die nicht nur darüber definiert ist, wie ich für andere da bin, sondern wie ich auch für mich selbst da sein kann, klar und wertschätzend zu kommunizieren. Wir müssen nicht dominant auf den Tisch hauen, um irgendwie eine Grenze setzen zu können, sondern empathische Menschen, sage ich immer, die brauchen andere Strategien, um erfolgreich zu sein. Die brauchen nicht die gleichen Strategien. Wenn wir aber versuchen, mit diesen gleichen Sichtbarkeits-Marketing, Selbstmarketing-Strategien erfolgreich zu werden, wie wir das ganz häufig bei erfolgreichen Menschen um uns herum sehen, dann brennen wir uns oft aus oder haben halt das Gefühl, da passe ich nicht rein, das ist manipulativ und machen dann im Zweifel nichts. So, dann lasse ich das mit der Sichtbarkeit, dann lasse ich das mit der Gehaltsverhandlung, weil wir uns innerlich damit unwohl fühlen. Aber da immer anzusetzen, zu sagen, okay, es gibt kein Schema F für beruflichen Erfolg, bedeutet für mich, nach Strategien zu suchen, die zu meinen eigenen Stärken, zu meinen eigenen Werten, zu meiner eigenen Persönlichkeit passen. Und dann meine eigene Überzeugungsstrategie, meine eigene Erfolgsstrategie, Schema Du statt Schema F eben zu entwickeln, was auf meinen Werten, meinen Zielen, meiner Persönlichkeit, meinen Stärken beruht. Und dann meine Empathie zu nutzen als Teil meiner Erfolgsstrategie. Und die ganzen vielen anderen Stärken, die jeder ja auch noch mitbringt. Wir sind ja nicht nur empathisch, wir haben ja noch ganz viele andere Fähigkeiten und Stärken in unserer Persönlichkeit begründet. Und wenn das dann alles zusammenkommt, dann ist Empathie, glaube ich, eine der wichtigsten Erfolgsstrategien, nein, Eigenschaften und Stärken, die wir in Zukunft auch brauchen werden. Weil wenn wir uns angucken, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt, dann werden die empathischen Menschen diejenigen sein, die am stärksten von dem Wandel, ich sag jetzt mal, profitieren, auch wenn wir empathischen Menschen nicht profitieren wollen, weil wir wollen ja geben. Aber das ist die Eigenschaft, die nicht durch eine KI ersetzt werden kann, und die Fähigkeit hat, Menschen aus unterschiedlichsten Perspektiven zusammenzubringen und dadurch genau den Herausforderungen in den Unternehmen, in denen wir als Gesellschaft stehen, eigentlich die besten Antworten drauf hat.
Kost und Regie. Nur Mut, einfach mal machen.
Voll spannend, Jena. Und bevor ich jetzt auf Schema Du eingehe, ich möchte jetzt noch einmal auf dieses Empathie. Du hast es nämlich so toll dargestellt, dass dieser Konflikt eben ist, diesen anderen zu helfen, dass man sich da selbst sehr vergisst. Und ich hinterfrage jetzt bei mir selber, weil wenn es um Sichtbarkeit geht, ich das bis jetzt für mich so eingeteilt hatte, wenn so diese Angst vor Sichtbarkeit da ist, vor diesen Bewertungen, dass diese empathischen Menschen oft sehr bei sich sind, das, was man so aus der Psychologie auch Ego irgendwie bezeichnet, ja. Und da würde mich jetzt so ein bisschen dein Blickwinkel noch interessieren, weil ich jetzt echt hinterfrage. Also ich sage immer, öffne dein Herz. Also wenn du dein Herz öffnest und für die anderen da bist und wenn du weißt, dass die Ernährungsberatung, dass die Information von dir dem anderen hilft, dann bist du nicht mehr wichtig, sondern dann ist dein Herz geöffnet und du arbeitest für die andere Person. Und ich bringe dann immer dieses Beispiel, dass ich sage, ich bin natürlich auch nervös, wenn ich mich auf eine Bühne stelle, aber wenn ich voller Freude da über integrative Ernährung spreche und ich das voll aus ganzem Herzen dem Auditorium, dem Publikum gebe, und dann ist mir eigentlich auch egal, ob ich in meiner Strumpfhose eine Laufmasche habe, weil ich bin nicht mehr wichtig, meine Botschaft ist wichtig. Und ich weiß, das ist schon ein bisschen die Königsdisziplin, dass man sich dann irgendwie sagt, wurscht, ja, aber da habe ich immer so dieses Gefühl, diese empathischen Menschen, wir hängen dann doch sehr am eigenen Ego und sitzt meine Frisur perfekt und wie urteilen andere über mich? Und ich würde mal sagen, die sind sehr oft mit sich selbst beschäftigt. Auch dieses ganze Denken, ist mein Produkt richtig? Ist mein Preis richtig? Ist meine Website schön genug? Da fehlt mir völlig dieses Empathische beim anderen sein, weil sie ständig nur in ihren eigenen Gedanken herumkreisen. Habe ich da einen Denkfehler oder wie würdest du das sehen?
Mega spannend, ja, das ist eine coole Perspektive. Ich würde es so sehen. Also erstens, diese Strategie nutze ich auch, weil sie nämlich genau diese Stärke nutzt, ne? Wir haben den Blick für den anderen, also nutze ich diesen Blick für andere, um mich sichtbar zu machen. Und behalte sozusagen im Fokus, dass ich mit dem, was ich sage, anderen ja helfen kann. Und das nutze ich, statt zu denken, ich muss mich und mein Produkt und meine Expertise jetzt zeigen, weil das wäre gegen dem, was ein harmonisch empathischer Mensch machen möchte. Weil wir wollen uns als empathische Menschen nicht über andere stellen und nicht in den Vordergrund drängen. Das, was du aber beschreibst, dieses, wo sind wir die ganze Zeit eigentlich mit uns selbst beschäftigt, ist nur vordergründig mit uns selbst beschäftigt, weil eigentlich ist es die Angst vor der Bewertung durch andere. Also, ne, wenn mir egal wird, ob ich eine Laufmasche habe, dann weiß ich, wer ich bin, egal was andere dazu denken. Dann habe ich dieses tiefe Selbstvertrauen und kann mich von der Bewertung von anderen loslösen. Wenn ich die ganze Zeit aber Angst habe, naja, was denken die über meine Haare, über meine Frisur, finden die nachher überhaupt, dass ich gut bin, habe ich was Doofes gesagt, dann bin ich zwar eigentlich die ganze Zeit mit mir beschäftigt, aber immer aus dieser Haltung, was könnten die anderen sagen, sehen die anderen mich nachher falsch, also ich bleibe immer in dieser Angst, wie die anderen mich bewerten. Und dann bleibt immer der andere höher als ich, weil er darf ja bewerten, ob ich das jetzt gut gemacht habe oder nicht. Außer es ist ein Kompliment, dann nehmen wir das natürlich nicht an. Sagen wir, es war ja nichts Besonderes und das hat er nur aus Nettigkeit gesagt. Und dann können wir das wieder nicht annehmen. Deswegen ist tatsächlich Empathiefähigkeit interessanterweise sehr stark auch, oder erlebe ich das sehr häufig mit Selbstzweifeln verbunden. Dass harmonische Menschen eher den Fehler bei sich selbst suchen, sich selbst eher in der Schuld sehen, als jemandem anderen zu sagen, naja, du hast es doch falsch gemacht und guck mal, ich habe das doch, also ich, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, reg dich nicht über meine Laufmasche auf. Die tut jetzt hier diesem Vortrag insgesamt auch nichts zur Sache. Das würden wir uns, ne, das sind riesige Hürden, bis man sich das traut. Aber das ist für mich halt echtes Selbstbewusstsein, was du beschrieben hast. Wenn ich an den Punkt kommen kann, zu sagen, ich muss mich nicht über andere erhöhen, um mich sichtbar machen zu können, aber ich darf auf Augenhöhe kommen. Ich muss mich auch nicht die ganze Zeit kleiner machen, aus Angst, was die anderen sagen könnten oder aus Angst, jemand könnte mich für überheblich halten, sondern ich darf einfach auf Augenhöhe kommen mit der Expertise, die ich habe, mit meiner Perspektive auch auf die Welt und meinen Erfahrungen, die ich mitgebracht habe und den Blick behalten, dass das Menschen hilft, dass das wertvoll ist für andere und dass ich deswegen nicht die Beste auf der ganzen Welt sein muss, damit ich was sagen darf. Na, wann sind wir ein Experte, in Anführungszeichen? Sondern ich darf einfach gut sein, ich darf begeistert sein, ich darf einzigartig sein. Das reicht doch bereits, um das Recht zu haben, darüber reden zu dürfen. Und jeder andere, da muss mir ja auch keiner zuhören. Und gleichzeitig sehe ich ja die Expertise, die andere mitbringen und wie wundervoll und bereichernd das ist. Und dann kommen wir auf Augenhöhe. Wenn ich nicht nur die anderen überhöhe und mich selbst klein mache, sondern wenn ich beides schaffen kann. Und das dürfen wir lernen. Und das ist so bereichernd. Ich meine, wir erleben das hier auch miteinander. Wir müssen uns nichts wegnehmen. Niemand muss sich über den anderen erhöhen. Wir schätzen unsere gegenseitige Expertisen. Und das bereichert ja auch diesen Podcast hier so sehr. Du hast ja auch ganz viele Interviews hier im Podcast. Und das, wenn wir anfangen, diese Haltung zu haben, so es gibt genug für alle, und es, die Welt wird heller und insgesamt besser, wenn wir alle unsere Expertisen, unsere Erfahrungen miteinander teilen und uns dann nicht immer wieder zurückhalten, dann wird Sichtbarkeit total leicht. Dann macht Sichtbarkeit auch Spaß. Also auch ein Weg dahin. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, und das ist es. Und das macht ja mich oft so unrund, weil ich sage immer, es braucht die Frauen im Gesundheitswesen, die erfolgreich sind, weil sie eben so gut arbeiten, aber sich so schwer tun, ihre Expertise anzuerkennen. Aber danke, dass du das mit den Selbstzweifeln erklärt hast. Und wenn wir jetzt zum Schema Du gehen, kannst du da vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, weil ich denke, Selbstbewusstsein braucht man vermutlich auch, um Schema Du leben zu können.
Auf jeden Fall. Selbstbewusstsein ist für mich auch der Kern von Schema Du eigentlich. Weil, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also mir selbstbewusst zu sein und auch genau bewusst so zu sein, wie ich wirklich selbst bin. Und das sind für mich immer drei Aspekte. Einerseits, mich selbst überhaupt zu kennen. Also, wer bin ich? Was kann ich? Was ist mir wichtig? Was macht mich auch im Unterschied zu anderen Menschen aus? Und für mich ist das so der innere Kompass. Die eigenen Ziele, die eigenen Werte, die eigene Persönlichkeit und die eigenen Stärken. So die vier Seiten. Weil das ist der Kern von dem, was uns ausmacht. Und wenn ich weiß, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was macht mich glücklich?
Kost und Regie. So stärkst du dein Mindset.
Und da nicht mich nur über andere definiere, nicht nur immer mit anderen vergleiche, sondern nee, ich darf so sein, wie ich wirklich bin und ich darf mal ehrlich hingucken, wie ich eigentlich bin. Das schafft schon ganz viel Klarheit. die wir dann für die nächsten Schritte brauchen. Das heißt, erster Schritt ist, mich selber überhaupt zu kennen, wer bin ich, und den eigenen Kompass zu kennen. Zweiter Schritt ist für mich Selbstliebe, also Herz mir selbst gegenüber. Und das ist wirklich dieses Fühlen, also nicht nur im Kopf zu wissen, dass ich gute Arbeit leiste oder dass ich als Mensch wertvoll und tolle Eigenschaften mitbringe, sondern auch fühlen zu können. Und da haben wir oft ein ganz Riesenthema damit, stolz fühlen zu dürfen. Darf ich stolz sein auf das, was ich gemacht habe oder das, wer ich bin? Und da erlebe ich gerade, empathische Menschen haben riesige Hürden, Stolz als Gefühl überhaupt zuzulassen. Für sich selbst, ganz im Geheimen. So, oder schieben wir dieses Gefühl halt viel zu schnell weg und sagen, na, da darf ich doch nicht stolz drauf sein. So, dann haben wir sofort alle möglichen Ängste, dass ich jetzt andere in den Schatten stelle, dass die mich für egoistisch, für anmaßend, für überheblich, für sonst was alles halten könnten. Aber so ein ehrliches Selbstbewusstsein auch fühlen zu können, zu fühlen, fühlen zu können, ich bin großartig, genauso wie ich bin. Ich bin nicht perfekt, weil jede meiner Stärken hat ja eine große Schwäche. Ich habe meine Podcast-Folge in meinem Podcast aufgenommen, nur über meine drei größten Schwächen. Die ist auch über 40 Minuten lang, weil ich kann viel über meine Schwächen erzählen. Aber genau das ist für mich dann eben der Kern von Selbstbewusstsein, mit einer Leichtigkeit auch über meine Schwächen sprechen zu können, weil ich weiß, auf der anderen Seite sind auch besondere Stärken und auf die kann ich genauso stolz sein. So, ist völlig in Ordnung, nicht perfekt zu sein. Ich darf trotzdem sehr stolz auf mich sein oder mich selber so annehmen, wie ich wirklich bin. Und dann ist der dritte Schritt, wenn ich mich kenne, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich fühlen kann, dass ich wirklich gut bin, genauso wie ich bin, dass ich genug bin, so wie ich bin, mich dann auch so zu zeigen im dritten Schritt, wie ich bin. Also auch in die Handlung zu kommen und mich dabei nicht zu verstellen, Entscheidungen zu treffen, die wirklich zu mir passen, auch wenn mein Umfeld sagt, du kannst doch nicht diesen sicheren Job aufgeben. Was fängst du jetzt mit 40, 45, 50, 55, 60? Ich habe Menschen in meinem Coaching, die sind über 60, die fangen nochmal was komplett Neues an. Weil ich sage, mein Leben ist doch nicht vorbei, wenn ich in 3 Jahren in Rente gehe, sondern ich möchte noch eine Perspektive für die nächsten 10, 15 Jahre. Ich weiß, da steckt noch mehr in mir. Ich weiß, ich kann Menschen noch mit dem helfen, was ich für mich selbst erfahren habe, aber auch welche Expertise ich vielleicht in deiner Ausbildung oder so noch zusätzlich dazu bekommen habe. Und dann mutig und klar diese Schritte auch zu gehen. Einerseits, ne, manchmal sind es so richtungsweisende, wegweisende Entscheidungen, die wir treffen, wie ein Jobwechsel, wie die Gründung einer Selbstständigkeit oder so. Manchmal auch eine Trennung vielleicht, oder was auch vielleicht auch manchmal Mut kosten kann, wo wir was in eine neue Richtung gehen. Wo wir aber merken, nein, das ist aber das, was wirklich zu meinem Kompass passt. Und manchmal ist es mehr, mich halt so zu zeigen mit der Meinung, die ich habe, mit der Persönlichkeit, die ich habe, und dass ich mich so zeigen darf, dass ich mich nicht verstellen muss. Ich habe zum Beispiel in der IT gearbeitet als Datenanalystin, und bin von meinem Gemüt her halt ein sehr positiver, auch sehr leichter und sehr humorvoller Mensch. Das ist nicht so, wie man typischerweise ein Meeting mit großen Excel-Tabellen hält. Und das aber zu sehen, so dass ich bin nicht weniger professionell, wenn ich dabei lache oder wenn ich das mit einer Leichtigkeit in so einem Meeting mache, sondern das bin ich, und das hat ganz viele wundervolle Aspekte, die in Projekten ganz hilfreich sein können. Da sind wir wieder beim, ich sehe auch, was der Vorteil ist davon, dass ich so bin, wie ich bin. Und dann, deswegen brauchen wir dieses Fühlen, dass ich bin genug, so wie ich bin, unbedingt vor dem Mut. Weil ganz oft denken, es hängen Leute halt an dem, na, ich möchte selbstbewusster auftreten. Ich möchte vielleicht Stories machen auf Instagram oder ein Video machen oder auf eine Bühne gehen oder endlich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Aber was da fehlt, ist meistens nicht der Mut, sondern halt diese Klarheit am Anfang oder dieses wirklich echte Selbstbewusstsein. Ich bin gut genug, so wie ich bin. Ich muss mich dazu nicht verstellen. Ich muss dazu nicht anders sein. Und das ist die eine, so wenn wir den Eisberg vor Augen haben, das sind die 90% unter Wasser. Und das oben drüber ist dann noch das kleine Stückchen, was wir im Außen sehen, wie jemand selbstbewusst nach außen auftritt. Aber das andere ist alles, was im Inneren passiert. Und das ist, was mir meine Kunden immer wieder sagen. Sie waren in einem Bewerbungsgespräch oder in einem Gespräch mit einer Freundin und dann sagen sie plötzlich, Jenna, ich war so überrascht, wie klar ich plötzlich sagen konnte, was ich gut kann oder was mich ausmacht. Und dann merken wir plötzlich im Außen, an unseren eigenen Worten, was sich im Innen eigentlich verändert hat. Und da gilt es halt anzusetzen, weil wir empathischen Menschen können nicht einfach von außen aufsetzen. Das fühlt sich immer manipulativ oder aufgesetzt, aufgespielt an. Und das spüren andere Menschen auch. Das heißt, es muss immer von innen kommen. Ich glaube, grundsätzlich sollte es immer von innen kommen und wir sollten immer authentisch und integer sein. Aber für uns empathische Menschen geht es auch gar nicht anders. Weil für echte Sichtbarkeit und echte Erfüllung brauchen wir genau das, das zusammenpasst. Dass ich, so wie ich bin, mich auch nach außen zeigen kann. Und dann haben wir echtes Selbstbewusstsein. Das ist eine schöne Reise.
Ja, voll schön. Ich habe jetzt fast Gänsehaut, einerseits vor tiefer Dankbarkeit, dass ich das so nachempfinden kann, weil sich für mich auch so anfühlt, dass ich wirklich genau richtig bin in dem Job, was ich tue. Und gleichzeitig auch so der Wunsch, dass möglichst viele diesen Weg gehen, weil das für mich einfach der menschliche Weg ist. Und danke für diese drei Aspekte. Also ich denke, das ist wirklich enorm wichtig, da hinzuschauen und bei sich innen anzufangen, weil dann wird alles andere leichter. Jenna, ich weiß, du schreibst an einem Buch. Magst du uns darüber auch noch ein bisschen erzählen?
Genau, ich habe ein Buch geschrieben. Tatsächlich ist es jetzt, wenn die Podcast-Folge rauskommt, auch tatsächlich schon direkt verfügbar. Im Moment ist es noch im Vorverkauf. Und da führe ich genau dadurch. Also der Titel des Buches ist endlich ein Job, der zu mir passt. Und egal, ob jemand sagt, ne, ich möchte einen Jobwechsel oder ich möchte innerhalb von meinem Job den mehr so anpassen, wie er eigentlich meinem inneren Kompass entspricht. Ich möchte im Dschungel dieser Millionen Jobmöglichkeiten, Karriereoptionen, die wir heutzutage haben und die wir ja kaum für die nächsten Jahre abschätzen können, was sich da noch alles verändern wird, möchte ich einen klaren Kompass haben für mich, wie kann ich mich immer so weiterentwickeln, wie mein Job mir einerseits Erfüllung gibt, wie ich andererseits aber auch beruflich immer weiter vorankomme, auf eine Art und Weise, in der ich mein volles Potenzial einbringen kann. Und das führt wirklich das Buch Schritt für Schritt genau durch diese Aspekte, durch diese Schritte, wo wir heute schon so ein bisschen auch drüber gesprochen haben. Mit Reflexionsübungen, mit einem Persönlichkeitstest, den man direkt im Buch auch schon mitmachen kann, also ein Online-Persönlichkeitstest, wo man nochmal bewusster wird, auf was macht mich eigentlich aus und wie schaffe ich es, meinen Job, meine berufliche Weiterentwicklung an das anzupassen, was wirklich in mir drin steckt, und da praktisch durchgeführt zu sein mit, genau. Schritt für Schritt, das sind die Schritte tatsächlich, die ich selbst immer wieder nutze. Also kann man jederzeit wieder rausholen, so ist das Buch gedacht. Das macht man nicht nur einmal, kann man immer wieder diese Schritte durchgehen, wenn man an diesen Punkt kommt. So, jetzt dürfte vielleicht ein bisschen eine Veränderung her, oder irgendwie merke ich, da ist doch noch mehr für mich, dann ist dieses Buch genau richtig und führt da genau durch.
Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes den Link zum Buch geben.
Unbedingt.
Und kann es absolut empfehlen, weil, wie ihr hier schon merkt, Jenna hat da viel zu dem Thema zu sagen. Ich habe jetzt noch eine wichtige Frage an dich. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass wir wirklich den Job finden, der zu uns passt, dass wir statt Schema F Schema Du sind. Ich möchte jetzt noch einmal auf dieses Thema helfen wollen, empathisch sein und Geld verlangen eingehen. Wie verändert sich der Blick auf Geld, wenn man dann wirklich seinen eigenen Weg geht? Also hilft uns Schema Du auch dabei bei diesem Thema Geld verlangen?
Kost und Regie. So stärkst du dein Mindset.
Auf jeden Fall. Also weil Geld verlangen, schon das Wort verlangen, wird bei den meisten irgendwie, die sehr empathisch sind, schon irgendwie Probleme bringen. Hat ganz viel mit Selbstwert zu tun.
Ja, ich kriege da oft so Meldungen zurück. Also ich hatte es gestern wieder in einem Call, dass eine Hebamme seit 30 Jahren, wo wir über Preise erhöhen gesprochen haben, hat sie gesagt, ich kann ja meine Kunden nicht so ausnehmen.
Ja, genau. Also das ist natürlich, ich meine, wir in Deutschland haben halt riesige Geldthemen. Über Geld redet man nicht, Geld stinkt. Also da sind natürlich massive Prägungen oft schon drin, überhaupt über Geld zu sprechen. Und Hürden an, die wir angucken dürfen. Aber je mehr ich meinen eigenen Wert sehen kann, also für mich selbst auch, ne, das ist ja eine Reise, die ich als Unternehmerin auch hinter mir habe oder ich glaube, die immer wieder kommt. Je mehr ich selbst sehen kann, welchen Wert das, was ich tue, für andere hat, desto mehr kann ich natürlich auch annehmen. Also wenn ich nicht sehe, wie wertvoll das ist, was ich tue für andere Menschen, dann fühlt sich's immer falsch an, dafür in Anführungszeichen viel Geld zu nehmen. Und da setzen wir an. Einerseits natürlich die Prägungen aufzulösen und anzuschauen, bewusst zu sein, was ist eigentlich unbewusst da, was da wirkt, an Herausforderungen, weswegen ich glaube, ich darf kein Geld verdienen. Gibt es auch ganz viele Studien dazu. Also könnte ich jetzt ewig drüber sprechen. In dem Moment, in dem wir Geld für etwas bekommen, glauben wir, dass wir es nicht mehr aus intrinsischer Motivation gemacht haben. Und wenn Menschen natürlich helfen wollen, dann glauben wir haben es mit weniger Herz getan, unbewusst, wenn wir jetzt Geld dafür bekommen und da auch noch gutes Geld mit verdienen. Ich persönlich glaube, da darf sich in unserer Gesellschaft ganz viel verändern, dass wir doch, also ich meine, Wie viel mehr Mehrwert könnte man stiften als in den helfenden Berufen? Wir brauchen doch Menschen, die sich genau um unsere psychische Gesundheit, unsere mentale Gesundheit, unsere körperliche Gesundheit kümmern und uns das beibringen. Und das sollte Allgemeinbildung sein. Also ich glaube, mehr gesellschaftlichen Wert können wir kaum stiften, als in den Berufen, in denen hier alle ZuhörerInnen auch sind. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, dass es gesellschaftlich sinnvoll ist, diese Berufe auch mit guten Anreizen zu bestücken, dass wir lernen dürfen, auch dafür Geld auszugeben und da auch Geld zu bekommen innerhalb unserer Gesellschaft. Und wir sind bereit, für ein Handy Geld zu bezahlen, viel mehr, als wir bereit sind, für unsere Ernährung, für unsere innere Weiterentwicklung, für Coaching an vielen Stellen. Oder? Also da dürfen wir ganz viele Hürden auflösen.
Ja. Bei der Hebamme ist es ja so, dass da schon ganz viel Geld in die künstliche Befruchtung hineingesteckt wurde. Und jetzt ist für die Ernährungsbetreuung, für die Schwangerschaft,
ja,
das soll dann kein Geld kosten oder so. Also Gesellschaft sehe ich da auch ein Riesenthema. Ich frage mich halt immer, also gerade in diesen Gesundheitsberufen, wo ja auch ein sehr hoher Frauenanteil ist, zumindest in den minder bezahlten Jobs, also ja, dann in den Direktorien und Primarärzten und Privatpraxen schaust. Und zum Glück gibt es auch immer mehr Privatpraxen, wo dann auch Frauen sind, die anderes Geld verlangen. Ich coache ja teilweise da auch und es werden ein paar mehr. Aber dass gerade wir Frauen immer ja uns durch die Empathie dann schlecht fühlen, Geld zu verlangen, dass da wirklich auch gesellschaftlich irgendwie so dieser Deckel drauf gehalten wird, weil Geld ist letztendlich Macht, wobei Macht für mich was Positives ist. Mit Macht kann ich machen. Und wenn Frauen Geld haben, machen die ja mit dem Geld meistens ganz was anderes. Ja, die kaufen jetzt nicht die nächsten Raketen oder Waffen, sondern die tun meistens was für ihre Kinder oder für ihre Familie. Also ich finde, es ist einfach wichtig, dass Geld auch in Frauenhände kommt. Ja. Und da könnte man jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter diskutieren, was da gesellschaftlich noch alles zu tun ist. Aber der Wurzel liegt wirklich auch in seinen eigenen Wert kennen und den Wert für die anderen sehen und da selbstbewusst halt dann für auch zu verlangen.
Ja,
das so richtig zusammen.
Ja, ich glaube, ich würde gerne einen Aspekt, der mir jetzt in dem, was du gesagt hast, nochmal so bewusst wird. Ich glaube, solange wir dabei bleiben, uns unter Wert zu verkaufen, und unsere Dienstleistungen unter Wert anzubieten, wird auch die Gesellschaft nicht sehen, was das wert ist. Und stoßen wir auch nicht diese notwendigen Veränderungen an. Weil solange es funktioniert, funktioniert's ja. Dann haben andere kein Problem damit. Und gerade an uns Frauen, an uns ganzen helfenden Menschen, damit sich im System was verändert, muss auch jemand sagen, das System ist so, wie es gerade ist, nicht fair. Und dann ist es natürlich ätzend, dass wir irgendwie diejenigen sein müssen, die das jetzt erstmal anstoßen. Aber ich hoffe sehr, dadurch kommt auch was in Bewegung. Und ich glaube, in vielen helfenden Berufen, so wenn wir uns angucken, wie Erzieher in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt sich entwickelt hat, da hat sich ganz viel getan, weil Erzieher sich hingestellt haben und gesagt haben, das, was wir hier tun, ist eine unfassbar wertvolle Arbeit. Und wir als Gesellschaft gesagt haben, ach ja, stimmt. Das dürfen wir nicht für selbstverständlich annehmen. Und wir müssen ja gucken, dass dieser Beruf attraktiv bleibt, damit wir weiterhin Menschen haben, die unsere Kinder gut betreuen. Also es, und dazu hat es diejenigen gebraucht, die gesagt haben, hey, nein, wir wollen aber nicht weiterhin für diesen Wert arbeiten, weil das, was wir tun, ist viel wertvoller. Deswegen, es geht nicht nur um das Geld in der einen Stunde oder dem einen Menschen gegenüber. Und ich glaube, da kann man auch gucken. Na, wo findet man vielleicht noch irgendeinen Topf? Wie kann man vielleicht manchmal was querfinanzieren? Aber es geht auch darum, dass wir das nach außen tragen, damit sich auch im System was verändert. Und das Gesundheitssystem, ja, da darf sich so manches
Ja,
verändern, glaube ich.
nein, also ich kann es schöner nicht sagen. Genau das wollte ich damit ausdrücken. Und da sehe ich mich auch als Role Model. Und ich erzähle das ja auch immer ganz offen. Es war für mich auch ein Entwicklungsweg. Und ich habe mich 15 Jahre auch unter Wert verkauft und war stolz drauf, dass mein Ehering nur 50 Euro gekostet hat, weil reicht ja eh für mich, ja. Und dieses Erkennen dann, habe viel Tränen drüber geweint. Aber gemeinsam geht es einfach leichter. Und ich denke, sowohl du mit deinen Coachings als auch das, was wir in der Akademie machen, ist einfach auch ein Raum, wo wir sagen, wir unterstützen bei dieser Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Wir haben selber einiges durchgemacht, ja. Und deswegen sind wir auch gute Coaches in diesem Bereich. Und gemeinsam ist es einfach schöner, leichter. Und wir gehen da voran, dass sich die Gesellschaft verändern darf für unsere Kinder, für eine bessere Zukunft, für eine bessere Umwelt. Ich bin da immer, ich weiß, manche halten mich für naiv, aber ich glaube dran, dass
Ich
wir mit
auch.
dem, was wir tun, was besser machen können.
Ja.
Und ich könnte ja stundenlang mit dir weiter plaudern, Jenna, also das ist, ich finde, wir haben ein wahnsinnig tiefes Gespräch geführt. Da ist schon so viel drinnen, dass ich sage, man muss sich das wahrscheinlich ein zweites oder ein drittes Mal anhören, um alles zu spüren und zu verinnerlichen. Was ist denn von deiner Warte jetzt noch eine Botschaft, die du all meinen Hörerinnen mitgeben möchtest?
Vertraue auf deine innere Stimme. Egal wie leise sie ist und egal wie laut irgendwelche anderen Stimmen in dir oder um dich herum sind, wenn du in dir spürst, dass mehr in dir steckt, dass es ein für dich anderer Weg ist, es gilt ja für die Ernährung, für Job, für egal in welchem Lebensbereich, dann hat diese Stimme immer recht. Auch wenn der Kopf oder irgendwelche Zweifel oder unser Umfeld viel lauter ist und wir auch gewöhnt sind, auf diese zweifelnden Stimmen viel lauter, also viel mehr zu hören und denen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber es ist kein Zufall, wenn so eine leise Stimme da ist, die spürt, dass da mehr ist, sondern die kann psychologisch gesehen nur daher kommen, weil da mehr in dir steckt, weil irgendwas in dir nicht stimmig ist. Das kann von nirgends anders kommen, weil deine Zweifel sind ja so laut, die würden ja nicht so eine Stimme produzieren. So. Sondern was ich in den Coachings immer wieder merke, ist, ja, wir stellen dann fest, wenn wir das Stärkenprofil anschauen, ja, es gibt bestimmte Stärken, die haben halt im Moment, im Alltag und im Job gar keinen Raum. Also ja, natürlich gab es diese Stimme, die gesagt hat, da geht noch mehr. Und das ist nichts über Anmaßendes, das von sich selbst zu denken, weil wir in uns allen steckt, glaube ich, noch viel mehr, als wir in unserem Alltag einbringen. Und das ist meine Vision von unserer Welt, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir sagen, wie geht's dir heute? Oh, Montag halt, Arbeit. Und das reicht als Argument, dass ich heute schlechte Laune haben darf, sondern dass es selbstverständlich wird, dass wir uns mit unseren Stärken auf unsere einzigartige Art und Weise einbringen in unserer Gesellschaft, beruflich wie auch sonst und damit selbst erfüllt sind und anderen auch viel mehr geben können. Wenn ich mit mir selbst da im Reinen bin, kann ich ja auch viel mehr an andere weitergeben und dann verstärkt sich das gegenseitig. Deswegen Vertrau auf deine innere Stimme, hör genau hin, was sie zu sagen hat. Und wenn du Unterstützung brauchst, such dir Unterstützung bei der Claudia, bei mir, egal wo. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Wir entwickeln, was da verwickelt wurde, dass wir diese Stimme gar nicht mehr so laut hören, weil da so viel Verwicklung außenrum ist. Und dann gucken wir mal, was da noch drin steckt und wo es hingehen darf. Weil, ja, es darf leicht gehen, es darf schön sein. Ich glaube, wir haben nur dieses eine Leben. Dann lohnt sich's da irgendwie auch, das Beste draus zu machen.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Vielen Dank, Jenna, dass du heute bei uns warst.
Liebe Claudia, vielen, vielen Dank für deine Arbeit.
Kost und Regie. Wenig Aufwand, große Wirkung. Claudias Tipp.
Wenn Arbeit krank macht, beginnt das oft nicht mit einem Burnout, sondern mit diesen kleinen Momenten, in denen wir uns selbst verlieren. Immer funktionieren, immer für andere da sein, immer stark sein. Ja, ich fand dieses Gespräch unglaublich wertvoll, weil es wieder mal gezeigt hat, dass genau die empathischen Menschen, die oft die besten Therapeutinnen, Coaches und Begleiterinnen sind, dass da die Gefahr groß ist, in diese Falle zu geraten. Sie spüren alle anderen, aber sich selbst immer weniger. Vielleicht kennst du das. Und dabei ist Empathie nicht das Problem, im Gegenteil. Die Empathie ist deine Geniezone, die Zone of Genius. Das ist ja auch der Grund, warum Menschen sich bei dir so verstanden fühlen. Ja, lass uns noch einmal die Herausforderung anschauen. Die beginnt nämlich dort, wo du deine eigenen Bedürfnisse übergehst, wo es schwer fällt, Grenzen zu setzen und wo die Angst vor der Bewertung größer wird als die eigene Stimme. Bitte nimm das wirklich mit. Das, was so viele von uns gelernt haben. Geben ist gut und nehmen ist schwierig. Das ist der Grund, warum sich das Geld oft so unangenehm anfühlt. Doch in dem Moment, wo du wirklich erkennst, wie wertvoll deine Arbeit für andere ist, da verändert sich etwas. Dann wird Geld nicht mehr nur das Nehmen, sondern es ist ein natürlicher, fairer Energieausgleich. Und vielleicht liegt dein echtes Selbstbewusstsein genau darin, dass du deinen eigenen Wert erkennst, dass du auch lernst, deine eigenen Bedürfnisse ernster zu nehmen und dass du dir erlaubst, sichtbar zu sein mit deiner Einzigartigkeit. Nicht angepasst, sondern echt. Danke nochmals, Jenna, an dieses tolle Gespräch, an diese viele Inspiration und an all diese Inputs. Und ja, ich hoffe, dass diese Folge für dich wertvoll war. Wenn sie besonders wertvoll war, freue ich mich, wenn du mir, wenn du uns für dieses Gespräch eine 5-Sterne-Bewertung gibst auf Spotify, auf Apple, wo auch immer. Ich danke dir schon jetzt von Herzen dafür. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Alles
Hol
Liebe.
Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben. In der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com/kostprobe. Hier findest du Dr. Claudia Nichterls Akademie für integrative Ernährung und mehr. Zum Beispiel, welchen Background Claudia hat, wie ihr eigener Weg war, was das alles mit der Lindenstraße und Mexiko zu tun hat. Na, neugierig geworden? integrative-ernährung.com/kostprobe.